Herr Kesici, zu Beginn der Islamkonferenz hat Innenministerin Faeser gesagt, ich erwarte von den muslimischen Verbänden, dass sie sich äußern und ohne ein Ja-Aber die Attacken der Hamas vom 7. Oktober verurteilen. Wie kommt denn diese Forderung bei Ihnen an?
Wir sind ziemlich erstaunt darüber, insbesondere weil wir als Muslime uns klar gegen den Terror der Hamas geäußert haben und auch klar Stellung genommen haben. Und die Forderung finden wir für ungerechtigt.
Wie sehr leiden Sie denn darunter, dass viele Muslime bei uns unter Generalverdacht stehen, was Antisemitismus und Hamas-Unterstützung angeht?
Also wir sind jetzt in der Situation, wo wir uns dreimal überlegen, ob wir was sagen oder nicht, weil das missverstanden wird und missinterpretiert wird. Und gerade wenn man bedenkt, dass wir über 500.000 Palästinenser in Deutschland haben, die direkt auch betroffen sind, wo Verwandte und Bekannte verstorben sind, ja, ist das schon etwas heikel. Gerade auch diese Forderung aufzustellen.
Ihr Verband hat ja schon einiges getan, haben Sie eben schon geschildert. Sie haben den Hamas-Terror verurteilt. Was denken Sie, warum wird das vielleicht nicht wahrgenommen? Müssen Sie noch sichtbarer oder lauter werden?
Es ist so, dass man einfach eine bestimmte Erwartungshaltung hat, auch von den Muslimen, wie man sich zu äußern hat. Und in der Hinsicht ist es so, dass wir etwas differenzierter gucken. Selbstverständlich haben wir den Terror der Hamas verurteilt. Wir haben aber auch auf die Situation im Nahosten aufmerksam gemacht, die seit über 50 Jahren vorhanden ist. Und das ist etwas, was von der Mehrheitsgesellschaft nicht gewollt wird. Man sagt, wir wollen nicht über das Wenn und Aber sprechen, sondern nur über das, was am 7. Oktober geschehen ist. Und die Muslime sagten, darüber können wir reden, aber es ist viel komplexer als das, was sozusagen dargestellt wird. Und ich glaube, das hat dazu auch geführt, dass ein falsches Bild der Muslime entstanden ist und vor allem auch eine falsche Erwartungshaltung.
Herr Kesici, schmerzt es Sie, dass Sie diesmal als Zuhörer dabei sind, wie auch andere Vertreter von großen muslimischen Verbänden, während in der Islamkonferenz Expertinnen und einzelne Vertreter der Zivilgesellschaft diskutieren?
Also schmerzen tut es nicht, aber es ist schon ungewollt und vor allem problematisch dahingehend, weil von den Muslimen wird sehr viel gefordert, was sie machen sollen. Aber wenn es mal darum geht, auch mal Probleme darzustellen und zu gucken, wie man miteinander arbeiten kann, sind wir als Zuschauer da. Und auch die ganze Veranstaltung, die dreht sich meistens um Antisemitismus und die Moslemfeindlichkeit kommt zu kurz. Und wenn ja, immer Vorbehalt muslimischer Antisemitismus und Ähnlichem. Und ich glaube, dass das so auch ein falsches Signal ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man beides behandelt, aber nochmal intensiver auch die Moslemfeindlichkeit doch nochmal eingeht, unabhängig davon, von der allgemeinen Diskussion.
Ist das vielleicht, Sie haben es eben schon angesprochen, ein Problem, das gemeinsam verhandelt werden muss, also Islamfeindlichkeit und Antisemitismus?
Na, problematisch ist das nicht, man kann es ja machen, aber wir sehen, dass in der Gesellschaft eine bestimmte Angst vorhanden ist, über das Thema zu reden. Jeder befürchtet, Fehler zu machen und dementsprechend führt man die ganze Diskussion unter Vorbehalt.
Aber wie kann man denn darüber reden, ohne Angst vor Fehlern?
Naja, indem man einfach die Probleme richtig anspricht. Wir haben eine Moslemfeindlichkeit, wir haben Antisemitismus, ja. Und wenn man klar sagt, dass Muslime sich so gegen Antisemitismus ausgesprochen hat, wenn man das einmal verstanden hat, kann man ganz normal schauen, wie man gemeinsam gegen Rassismen in der Gesellschaft vorgehen kann. Ohne, dass man sagt, ja, aber in dem Fall sagt man aber ja, aber Muslimfeindlichkeit, ja, aber auch Antisemitismus. Ich glaube, da müssen wir das auch weglassen.
Inwieweit ist es dann ein Problem, dass Muslime nicht unbedingt mit einer Stimme sprechen? Bei uns gibt es ganz viele islamische Verbände, zum Beispiel Ihr Islamrat. Sie werden vertreten durch den Koordinationsrat der Muslime, durch DITIB Miligörisch, den Verband der islamischen Kulturzentren, den Zentralrat der Muslime in Deutschland und noch einige andere. Macht das Ganze nicht unheimlich schwierig für Muslime bei uns, eben wie gesagt mit einer Stimme zu sprechen und auch mit einer Stimme gehört zu werden?
Der Koordinationsrat der Muslime hat sich als Sprachrohr für die großen Religionsgemeinschaften etabliert und ich glaube, dass das nicht daran liegt, sondern die Frage ist halt, ob man das hören möchte oder nicht. Ich glaube schon, dass die Journalisten und auch die Politiker genau wissen, wer für wen spricht und vor allem auf welche Ausmaß die Äußerung haben. Gerade wenn zum Beispiel der Koordinationsrat spricht, dann spricht er für die großen Religionsgemeinschaften.
Die Innenministerin fordert ja auch, dass islamischer Religionsunterricht in Deutschland kontrolliert wird und Imame in Deutschland ausgebildet werden. Das sind ja auch keine wirklich neuen Forderungen. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, der Religionsunterricht findet ja in der Obhut der Ministerien statt und der Aufsichtsbehörden. Also das heißt, da ist schon eine Kontrolle da. Und ich glaube, bei der Imam-Ausbildung und Kontrolle der Imame, da haben wir unterschiedliche Positionen. Ja. Die Religionsgemeinschaften sind frei und sollten auch schauen, wie sie ihre Imame selber ausbilden oder woher sie die Imame bekommen. Das Einzige wäre halt, wenn man über Fehlverhalten redet, dann muss man halt schauen, was da ist. Aber ich glaube, es ist der falsche Signal, wenn man zu sehr in die internen Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften eingreifen möchte.
Und wenn die Religionsgemeinschaften aus dem Ausland finanziert werden, zum Beispiel aus der Türkei?
Das ist eine Sache, die die Bundesregierung auch mit der Türkei bespricht, ja, aber das ist nur bei der DITIB der Fall und ansonsten sind die anderen Religionsgemeinschaften in Deutschland verankert und organisieren sich auch in Deutschland.
Sie haben also keine großen Erwartungen an diese Islamkonferenz, habe ich eingangs schon festgestellt. Trotzdem wird diese Gesprächsreihe, die es ja seit 2006 gibt, selten so beobachtet wie heute. Was wäre denn das, was Sie sich wünschen als Ergebnis?
Also was man machen könnte, ist, dass man das Ergebnis von heute nimmt und schaut, was man in Zukunft besser machen kann. Es gab ja viele Ansätze. Ich finde es auch sehr gut, dass die Muslimfeindlichkeit trotz allem noch weiter thematisiert wird. Und man könnte schauen, wie man auch im Bereich Antisemitismus zusammenarbeiten kann. Aber da müsste man sozusagen sich hinsetzen und ja das ausarbeiten. Aber solange man mit diesen großen Religionsgemeinschaften nicht explizit redet und schaut, wie man gemeinsam arbeiten kann, sehe ich das ein bisschen schwierig.